Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Tiere wissen noch nicht Bescheid. Dieser Gedichtband von Sebastian Unger ist weit vor Corona und Krieg entstanden, nämlich 2018. Aber der Titel klingt nach in den Ohren, wenn man sich die Situation 2022 vor Augen führt. Der Schriftsteller und Lyriker ist ein Weitgereister. Sebastian Unger hat unter anderem in Shanghai gelebt und ist zu Kriegsbeginn in Kiew gewesen. Kiew ist für Sie ja kein kurzfristiger Aufenthalt gewesen, sondern Sie haben da immer wieder gelebt in den vergangenen 2 Jahren. Was genau haben Sie in Kiew gemacht?
Also ich habe in den vergangenen 2 Jahren insgesamt 1 Jahr dort gelebt, eben nicht zusammenhängend, sondern im Wechsel mit Berlin. Und ich habe eine Freundin in Kiew, eine Kiewerin und dort auch Familienanschluss. Also wir sind nicht verheiratet, aber ich bin dort quasi ukrainisch angebunden und nicht in eine Expat-Community. Und habe verschiedene Sachen gemacht, also während der Corona-Zeit an meinem zweiten Buch geschrieben. Relativ flexibel konnte ich das in Kiew und Berlin machen. Und habe mir das als zweite Heimat erschlossen. Und jetzt im letzten Sommer habe ich auch angefangen, als Kurator zu arbeiten für ein Kunstprojekt, das international lief, also ukrainisch-deutsch mit Künstlerinnen aus beiden Ländern und auch gefördert von der Uni München und der Uni Czernowitz und bin dort auch im Künstlermilieu quasi in Kiew ganz gut angebunden.
Da ist es unter anderem um Paul Celan gegangen, oder?
Genau, genau. Das war jetzt auch so ein Bindeglied, dass ich aus der Lyrik komme und Lyriker bin und versucht habe, mit den bildenden Künstlerinnen zusammen im Gedicht zu erschließen für eine Fragestellung, die wir uns gestellt haben, die auch mit Identitätspolitik zu tun hatten, mit aktuellen ukrainischen Problemen, mit Posthumanismus, also auch philosophische Einflüsse. Es war ein sehr komplexes, auch theoretisch unterfüttertes Projekt, und wo ganz viel auch zutage kam, was die Leute intellektuell beschäftigt, welche Themen für Künstlerinnen wichtig sind in der Ukraine. Und eben im Zentrum stand Paul Celan und die Lyrik.
Wann haben Sie gemerkt, es verändert sich was, und wann haben Sie gemerkt, es verändert sich dramatisch was?
Also natürlich habe ich die Anspannungen vor dem Krieg und die diplomatischen Veränderungen des Tons auch, das habe ich alles wahrgenommen natürlich und habe das in den Medien mitverfolgt und in der Phase vor dem Krieg auch natürlich mit sehr, sehr vielen Ukrainerinnen darüber gesprochen. Mit meiner Familie, mit allen möglichen Leuten, selbst im Café oder meine Sprachlehrerin. Ich habe dort einen Russischkurs besucht in Odessa. Und und ich bin, glaube ich, mit allen 40 Millionen Ukrainerinnen überrascht worden, dass es letztendlich eingetreten ist, das für unmöglich gehaltene. Und dieser Krieg kam wirklich morgens ins Schlafzimmer gereicht.
Können Sie das noch mal genauer beschreiben?
Das heißt, also ich wurde geweckt um 8 Uhr morgens. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber es war jedenfalls im Morgengrauen, dass Kiew mit Raketen beschossen wird. Und und in diesem Moment war der Krieg eingeschaltet. Und es ist so drastisch zu sehen, wie sich innerhalb von wenigen Stunden eine ganze Stadt in den Kriegsmodus versetzen lässt. Also es waren ja zu dem Zeitpunkt noch keine Bodentruppen im Stadtgebiet und keine Kämpfe, die sich unmittelbar in den Nachbarschaften abgespielt hätten, aber aus der Luft. Und überhaupt diese Ansage, dass der Krieg losgeht, ist wirklich so, dass Putin dort seinen Stiefel draufsetzen konnte auf diese Stadt und sie sich von dem Zeitpunkt an in ein völlig anderes Gebilde verwandelt hat. Also es ist wirklich gespenstisch, wie ein Krieg beginnt.
Wie lange hat es dann gedauert bis zur Entscheidung, Kiew und überhaupt die Ukraine zu verlassen?
Das war sehr schwer. Was auch daran liegt, da ich nicht in ein Expertmilieu angebunden bin. Also ich habe dann Tage später, ich war insgesamt 5 Tage in dem Kriegsgeschehen und habe dann auf meiner Reise erst andere Gruppen, vor allen Dingen indische Medizinstudentinnen, getroffen und gemerkt, wie anders meine eigene Wahrnehmung des Ganzen war, weil die natürlich 5 Tage in ihrer Gruppe waren und von Anfang an natürlich wussten, was zu tun ist und sich 5 Tage lang zusammen quasi einen Fluchtplan erarbeiten konnten und ich aber ukrainisch angebunden und ohne weitere Kontakte darauf angewiesen war, mir selbst erstmal ein Bild zu machen und zu hören, wie die anderen reagieren und meinen eigenen Weg darin zu finden, dann ist es so, dass man auch nicht weiß, wie die Dynamiken in einem Krieg funktionieren. Also wenn morgens Raketenbeschuss beginnt, weiß man ja nicht, was am gleichen Tag am Nachmittag sein wird und wie schnell das geht, was ein Blitzkrieg wieder sich entfaltet. Und muss den Krieg erstmal kennenlernen. Also man muss ihn wirklich sehen, wie sich diese Fronten entwickeln, wie die Zeiträume, in denen man überhaupt irgendetwas planen kann, sich verändern. Und man muss es sich so vorstellen, dass ich bin dann auf die Straße gegangen und es war auch wie so eine passende Kulisse dazu, ein ganz tief hängender grauer Himmel. Und es waren Tiefflieger zu hören, es waren in dem Moment natürlich noch ukrainische. Aber es ist sofort eine Bedrohungslage aus der Luft und man fühlt sich im öffentlichen Raum vor der eigenen Haustür schlagartig nicht mehr sicher. Ich bin dann in so einen Supermarkteingang reingesprungen und da hatten sich schon überall Schlangen gebildet, vor den Supermärkten, vor den Apotheken. Die Geldautomaten hatten Schlangen und waren innerhalb von also 2 Tagen oder von einem Tag ist das Bargeld quasi weg oder schon nach wenigen Stunden ist es überhaupt schwer, einen noch funktionierenden Bankautomaten zu finden. Und ich bin da durch meine eigene Nachbarschaft getaumelt und habe gesehen, dass es keinen einzigen Ort mehr gibt, der zivil funktioniert. Also die normalen Geschäfte haben natürlich nicht aufgemacht. Und alle Gänge auf der Straße, die Leute noch machen, sind nur noch Funktionsgänge auf das Überleben hin ausgerichtet. Also was man in diesem Moment tut, um sich zu versorgen und
vorzubereiten. Die Nächte haben sie im Bunker verbracht.
Genau, also im Luftschutzkeller, das war kein richtiger Bunker, kein historischer Bunker, sondern wenn der erste Schreck quasi durch die Stadt gegangen ist und sich alle vereinzelt haben und überlegen, wen sie mitnehmen und was sie mitnehmen können und eine unheimliche Einsamkeit entsteht, ist das gleichzeitig auch eine Grundlage dafür für Solidarität. Und das waren die ersten Momente, wo ich gesehen habe, wie stark die Menschen dort sind und dass so eine Art Zivilschutz entsteht und Nachbarschaftshilfe und sich die Leute umschauen in ihrer Wohngegend und geeignete Räume, die natürlich nicht militärisch konzipiert sind, suchen, um dort zum Beispiel in einem Keller in so einer Art Luftschutzsicherheit zu sein. Und das Problem ist aber, dass natürlich nicht alle Leute, vor allen Dingen auch ältere Leute, oft nicht mitmachen. Also weil sie wissen, was es für eine körperliche Anstrengung auch bedeutet, die Wohnung zu verlassen, sich dort in diese Keller zu begeben. Ich habe selbst auch in einem Keller erlebt, wie so eine Bunkerstimmung quasi umkippen kann, in Angst. Also wo dann nicht mehr klar war, ob die Straßen sicher sind, weil auch Fallschirmjäger in der Nacht abspringen über Kiew. Es gibt große Waldgebiete. Und dann wird dann über die sozialen Medien, es läuft ganz viel über das Internet, klar, dass im Stadtgebiet gekämpft wird und es muss dann immer bereinigt werden bis zum nächsten Morgen, um überhaupt wieder rausgehen zu können. Es herrscht Sperrstunde und da kann eben auch im Bunker so eine Stimmung entstehen, dass man ausgerechnet dort, wo man Schutz gesucht hat, auf einmal in einem öffentlich zugänglichen Raum ist und in Kämpfe verwickelt werden könnte. Und ich stand dann quasi in der Schlange von Leuten, die sich vorbereitet haben, den Bunker wieder zu räumen und musste dann alleine wieder zurück nach Hause und das sind einfach Gangarten, die man an sich gar nicht kennt. Wir haben also eine Straße lang zu gehen mit dem Gefühl, ich könnte mir einen Schuss fangen, ist einfach furchtbar.
Ja. Wie haben Sie dann Ihre eigene Flucht organisiert?
Das war so, dass ich habe mehrfach die Krisenhotline des Auswärtigen Amtes angerufen und angeregt, da die erstmal nicht viel machen können, das ist verständlich, in den Kampfhandlungen und sie schicken jeden Tag eine E-Mail, eine sogenannte einen Landsleutebrief rum und habe dort versucht anzuregen, dass man zumindest, da sie alle Daten haben, die Passdaten und so weiter, zumindest so eine Art Chatgruppe anlegt für die Ausländer, die sich in der Stadt noch aufhalten, für die Ausländerinnen und dass man sich vernetzen kann. Denn ich hatte große Angst davor, mich in ein noch größeres Risiko zu begeben, wenn ich überhaupt dieses bisschen Schutz, was ich habe, Haus- und Luftschutzkeller, verlasse und man weiß nicht mehr, ob man gut zum Bahnhof kommen wird. Also man geht wirklich wie angeleint, man hat so ein paar Straßen und besorgt irgendwas, aber Es ist eine gespenstische Szenerie. 80% der Autos sind weg, sofort, also am zweiten Tag. Der öffentliche Verkehr liegt fast lahm. Es sind leere Straßen. Die Menschen gehen geduckt und kaufen irgendwas ein. Und manchmal eben so Zeichen der Zivilcourage, dass junge Paare, Aktivistinnen dort sich hinstellen und sich die Straße behaupten. Also als Paar dort stehen und sich umarmen, sich küssen, sich mit anderen unterhalten und so ein Stück Frieden am eigenen Körper. Also, ja, aufrechterhalten.
Aber trotzdem noch mal die Frage, wie haben Sie dann Ihre eigene, ja sozusagen, Flucht organisiert?
Genau, also ich habe es so organisiert, dass ich irgendwann wirklich entschieden habe, auch mit Hilfe von Freunden, die mich beraten haben und vor allem auch die, die die Nerven also dazu hatten, ruhig zu bleiben und gemeinsam zu planen, dass ich mit dem Zug dort rauskommen muss und mich nicht von den Belagerungsringen mit einschließen lassen soll. Man merkt auch, dass man wenig Sinn macht vor Ort. Also wenn man nicht Arzt ist oder Sanitäter oder irgendeinen sinnvollen Beitrag leisten kann, dass man von außen mehr tun muss. Und diese Willensbildung ist eigentlich schon ein großer Teil dieser Abreise gewesen. Und dann sich einen Tag rauszusuchen, der war ungünstigerweise eine 48-stündige Sperrstunde, sodass sich in der ganzen Stadt viele Reisepläne aufgestaut hatten. Also man kann dann wirklich nicht mehr auf die Straße. Es muss Eindeutigkeit hergestellt werden, mit der die Leute, die dort freiwillig auf der Straße stehen, als Wachposten, das Militär, die müssen klar wissen, wer dort unterwegs ist. Und in dieser Wartezeit ist dann quasi der Entschluss entstanden, sich am Montag war das jetzt, dass ich mich da auf den Weg machen werde und wollte erst mit der Metro fahren. Es ging nicht mehr, weil die Bahnhofstation ein Bunker ist und nicht mehr mit der U-Bahn angefahren werden kann. Und ich musste dann quasi zum Bahnhof laufen. Und da sieht man auch gespenstische Szenen. Also dass junge Leute, die dort bewaffnet stehen und bereit sind, Kiew zu verteidigen und die man einfach ansieht, also die so bleich aussehen, dass man, es ist sehr traurig. Und so mutig gleichzeitig. Ja, man sieht Autounfälle. Obwohl die Straßen leer sind, weil die Leute panisch fahren und sich zum Bahnhof bringen und wieder weg wollen von der Straße. Da habe ich auch einen Toten gesehen, der kurz vor dem Bahnhof auf der Straße lag. An ihm vorbei, Rollkoffer, Familien mit Plastiktaschen, wo sie ihre Habseligkeit verstaut haben. Und bin dann in die Bahnhofsreihe reingekommen und habe gewusst in dem Moment, dass es ist erstens so voll, dass es extrem schwer sein wird, wegzukommen, eben weil auch diese 2 Tage lang eben niemand auf die Straße konnte, haben sich dementsprechend viele Leute auf den Weg gemacht. Und es gehen dann immer Gerüchte um. Also so wie im Bunker das Gerücht rumgeht, das ist die finale Nacht und heute Nacht wird es richtig knallen. Ging dort am Bahnhof diese Atmosphäre, hatte sich entwickelt, dass die Strecke bald zugemacht werden könnte. Oder wenn irgendwie diese Bahninfrastruktur verletzt wird, jetzt kann vielleicht nicht mal ein Beschuss eines Zuges, sondern einfach, dass die Gleise kaputt sind, dann ist das vorbei quasi mit diesen Evakuierungszügen. Und ich habe gesehen, es wird schwer reinzukommen und gleichzeitig aber auch gewusst, es gibt hier kein Zurück mehr. Ich schlafe von mir aus auch im Bunker am Bahnhof, aber ich komme jetzt hier weg. Und das war da, wo die Reise auch beginnen konnte, weil ich habe mich dann an indische Medizinstudentinnen gehalten, auf der ganzen Reise. Und also andere Ausländerinnen habe ich nicht gesehen und die waren einfach mit ihrem indischen Humor und so gelassen und auch schon so durchgeplant seit Tagen, dass mir das war ein unheimlicher Segen, bei ihm zu sein. Und ich war auch also beruflich länger in Delhi und kann gut mit indischen Studenten umgehen. Und genau, das waren so eine Art Glücksritter, die mich mit aufgenommen haben in ihrer Gruppe.
Und am Ende dieser Reise, wie Sie das beschreiben, sind Sie aber die letzten 40 Meter bis zur Grenze alleine gerannt. Können Sie das Gefühl benennen, beschreiben, was Sie da bewogen hat?
Vielleicht noch kurz, dass ich überhaupt einen Zug bekommen habe. Also es war ein Tag, an dem die Polizei in die Luft schießen musste, um die Leute von den Zügen abzuhalten, weil so viele Leute unterwegs waren, dass es fast aussichtslos erschien. Dann habe ich eine Art Zug bekommen, der dort einfach reingerollt war, der nicht im Fahrplan stand, nicht im Internet, nicht Teil der Evakuierungszüge war und hatte unheimliches Glück, mit diesem Zug noch wegzukommen. Ich habe das nur gehört, quasi Czernowitz Gleis 6, bin hingelaufen, bin quasi im Strom mit reingedrückt worden in diesen Zug. Und als in so einer Geisterreise durch die gesamte Ukraine, vorbei an Städten, die an dem Tag erst gefallen waren, Zhytomyr zum Beispiel, verdunkelt, zugezogene Vorhänge, auf dem Boden sitzen, die Leute haben sich bekreuzigt und ausgeschaltetes Internet, dass wir nicht als Cloud dort unterwegs sind durch den Krieg und mit einer großen Angst, dass dieses Ding stehen bleibt, bin ich irgendwann in Czernowitz angekommen und da hatten diese Inder schon für sich zwei Busse mieten können vor Ort und haben mich eingeladen mitzufahren und haben mich, also es entstehen auch ironische Situationen im Krieg, die haben mich dann vorne auf den Reiseleitersitz gesetzt und sind Richtung Grenze gefahren. Und wir hatten einen sehr guten Busfahrer, der an den ganzen Autostaus vorbeigefahren ist. Und dort war ich dann, ja, als wir ausgestiegen sind, kam so ein ganz psychologisch seltsamer Moment, dass ich wirklich, weil es so eine Raumerfahrung ist, der Krieg, so wie er eingeschaltet wird innerhalb von Stunden, hatte ich einfach das, konnte ich nicht mehr an mir halten, diese Grenze zu überqueren. Und bin gerannt, obwohl es natürlich lächerlich, die letzten 40 Meter zu rennen. Das war wahrscheinlich der sicherste Ort der Ukraine in dem Moment. Aber ich bin rübergekommen, ohne mich nochmal umzudrehen quasi und habe mich geschämt vor diesen Indern, dass ich diesen Überlebensdrang, dass ich der irgendwie Bahn brechen musste nach 5 Tagen riesiger Anspannung. Das Gefühl zu haben, wir werden aus der Luft angegriffen, wir haben 30 Minuten Zeit, in die Bunker reinzukommen, dieses Herzrasen, in den Bunker aufzuwachen und geweckt zu werden, wir müssen raus, draußen wird gekämpft. Da entstehen halt Verwerfungen in der Einschätzung der Lage, 40 Meter Rennen. Ja.
Mögen oder können Sie schon über das Erlebte schreiben?
Noch nicht. Also ich bin immer noch, genauso wie ich in Kiew tagsüber am Telefon stand und es kaum ausgehalten habe, auch Nachrichten zu verfolgen, sondern wirklich nur unmittelbar vor Ort war und von anderen gehört habe, wie die Lage jeweils ist, ist es jetzt noch immer so, dass ich viel telefoniere und versuche, das sich erstmal setzen zu lassen. Also ja, ganz persönlich, körperlich zur Ruhe zu kommen. Aber ich werde darüber schreiben.
Und wie gelingt Ihnen dieses körperlich zur Ruhe kommen?
Mit Hilfe von Freunden. Also ich hatte großes Glück, dass mich zwei Freunde sogar aus Rumänien dann abgeholt haben mit einem Auto und wir nicht einfach nur die Kilometer überwunden haben nach Berlin, sondern zwei Zwischenstops eingelegt haben und eine Art, also langsame und auch mit vielen Gesprächen und im Restaurant sitzen. Also das war eine erste Phase der Entspannung und das zum Beispiel hilft. Und was ich noch tue, ist, mich zu engagieren. Also ich habe jetzt zwei Flüchtlinge aufgenommen und organisiere gerade eine Lieferkette für Medikamente, die über Rumänien in die Ukraine fließen sollen, um diese polnische und slowakische Grenze zu entlasten, falls dort etwas passiert. Also Lviv ist auch unter Beschuss und man weiß nicht, wie lange das noch aufrechterhalten werden kann. Und ich versuche mit Aktivistinnen zusammen, die ich in der Ukraine kennengelernt habe, die mir geholfen haben, auch auf mich durch die Nacht dann zu lotsen, wo ich einsteigen, umsteigen soll eventuell, falls was passiert, dass wir zusammen Medikamententransporte organisieren. Also das hilft mir, mich zu engagieren.
Nach Kiew, jetzt wieder in Berlin, der Schriftsteller und Lyriker Sebastian Unger und das Gespräch in Deutschlandfunk Kultur, das haben wir aufgezeichnet. Herr Unger, herzlichen Dank und ja, alles Gute und viel Erfolg für Ihr Engagement.
Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen.